Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Für alles eine Tonne oder ein extra Container. Im Ausland werden wir ja bisweilen für unsere Leidenschaft fürs Recyceln belächelt. Fast eine halbe Tonne Müll produziert trotzdem jeder von uns pro Jahr. Und das, was wir so wegwerfen, oft gedankenlos, kann auch ein einträgliches Geschäft sein, ein Millionengeschäft. Christian Blees erzählt davon, wie sich mit Wertstoffrecycling Geld verdienen lässt.
Abfall kann gar nicht vermieden werden, weil alles, was produziert wird, wird irgendwann zu Abfall. Also das heißt, der Abfall ist nicht das Problem, sondern der Konsum oder wie viel wir produzieren.
Ich merke schon, dass wir doch eine Wegwerfgesellschaft sind, dass es sicherlich Dinge gibt, die nicht lange benutzt werden, weil sie vielleicht nicht lange halten oder man einfach die nächst bessere Generation ein Gerät haben will. Und insofern ist das Aufkommen schon gewaltig.
Wenn Sie Leute darauf ansprechen, auf das Thema Smartphones, fällt vielen dann irgendwann auf, wenn sie in die Schubladen gucken, da liegen 4, 5 Handys.
Der Verpackungsmüll ist auf jeden Fall ein Thema in Deutschland. Einfach deswegen, weil wir pro Person 38 Kilo im Jahr an Verpackungsmüll generieren. Damit sind wir in Europa in der Spitzengruppe der Verpackungsmüllproduzenten. Und das stellt schon auch eine große Herausforderung an unser Sammel- und Recycling-System dar.
Da gibt es ganz viele Beteiligte, die unterschiedliche Interessen haben. Und diese Interessen muss man versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und das Ganze soll auch noch mit Wettbewerb stattfinden, damit nämlich der, der es am Ende bezahlen muss, und das ist der Kunde, nicht zu teuer wegkommt.
In einer langgestreckten Industriehalle befindet sich ein rund 20 Meter langes und 1 Meter breites Fließband. Auf beiden Seiten steht ein halbes Dutzend Männer in Arbeitskleidung. Vor ihnen ziehen alle möglichen Arten von Elektroschrott vorbei. Vom ausgemusterten Anrufbeantworter über die defekte Bohrmaschine bis hin zum Staubsauger, in dem noch ein prall gefüllter Beutel steckt. Kurz zuvor lagen all die Elektro-Kleingeräte noch draußen vor der Halle auf einem riesigen Müllberg. Von dort aus hat sie ein Bagger auf das Förderband gehievt. Hier im Inneren wird schweigend gearbeitet und trotz des Lärms sehr konzentriert. Mit geübten Händen greifen die Männer nach den Wertstoffen, die sich ohne größeren Aufwand aussortieren lassen. Diese landen in großen, neben dem Fließband postierten Containern. Ein Mitarbeiter ist für Plastikteile zuständig, andere picken Kabel, Glas oder Holzkomponenten heraus. Ziel ist es, am Ende möglichst sortenreine Wertstofffraktionen zu erhalten.
Was in den Elektroalkgeräte-Fraktionen drin ist, kann man ja heute noch nicht sagen. Das ist eine bunte Mischung. Und wie werthaltig oder nicht werthaltig ist, weiß ich noch nicht heutzutage.
Guido Selin, Geschäftsführer der Elektrocycling GmbH aus Goslar. Das Unternehmen mit seinen 160 Mitarbeitern recycelt pro Jahr rund 50.000 Tonnen Elektroschrott.
Das macht dann am Ende der Verarbeitungsprozess und das Resultat, was daraus kommt, ob das dann ein gutes Geschäft war oder kein gutes Geschäft war. Das ist eine bunte Mischung. Ein kleines Lotteriespiel.
Nach dem Vorsortieren wandert der Elektroschrott in den Schredder. Anschließend werden in einer Sortierstrecke aus dem zerkleinerten Material verwertbare Metalle herausgefiltert, wie etwa magnetisches Eisen oder Aluminium. Eine Sensormaschine sortiert zeitgleich dazu Kunststoffe aus, die in die Wiederverwertung gehen. Der Elektroschrott ist in 6 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat eine andere Werthaltigkeit.
Ein Beispiel, wo das Recycling halt so viel Geld kostet, weil das recht kompliziert ist, sind die Kühlschränke, Kühlgeräte. Da bekommen wir Geld dazu, damit wir das Recycling gestalten können. Anderes Beispiel sind die Haushaltskleingeräte, wo relativ oft auch mal ein Computer dabei ist. Da sind werthaltigere Stoffe drin. Für das Material kann man mitunter noch Geld bezahlen. Das ist aber immer abhängig von der Marktlage, von den Metallpreisen und so weiter. Also so weit geht das auseinander.
In einer anderen Halle zerlegen derweil 2 Mitarbeiter ausgemusterte Fernsehapparate. Eigentlich, so sollte man meinen, müsste die Ära der klobigen Röhrengeräte längst vorbei sein. Trotzdem landen pro Woche immer noch mehrere tausend Stück in den Elektrocycling-Containern. Die Bildröhren der alten Fernseher enthalten große Mengen an Kupfer, die Platinen Gold und Silber. Sämtliche Edelmetalle verkauft die Entsorgungsfirma aus Goslar zur Weiterverarbeitung an andere Unternehmen, zum Beispiel an Kupferhütten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2017, aktuellere Zahlen liegen nicht vor, insgesamt 669.000 Tonnen Elektroaltgeräte aus deutschen Haushalten eingesammelt. Das entspricht rund 10 Kilogramm pro Erwachsenem. Im Vergleich zu anderen Wertstoffen, die im Hausmüll anfallen, ist dies wenig, denn die eingesammelte Menge an Glas, Papier, Kunststoffen und anderen Abfällen beträgt fast das 30-fache, genauer gesagt rund 19 Millionen Tonnen pro Jahr.
Recycling ist nur ein Mittel zum Zweck, es ist kein Selbstzweck,
sagt Alexander Gosten, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft. Entscheidend ist für ihn etwas anderes, nämlich, dass durch Recycling möglichst wenig neue Rohstoffe gewonnen werden müssen.
Wir substituieren oder wollen substituieren ja Primärrohstoffe. Also primär Eisen, primär Zellulose oder Glas. Und entscheidend ist, dass sozusagen der Einsatz von Primärrohstoffen, die wir aus aller Welt importieren, reduziert wird und die Stoffe auch möglichst häufig im Kreislauf gefahren werden. Und darauf kommt es an. Letztlich nicht, dass man sagt, ich habe recycelt per Definition, sondern habe ich substituiert Primärrohstoffe.
Zu dieser ökologischen Bedeutung des Wertstoffrecyclings heißt es in einem Positionspapier des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft:
Nur gut 14% der von unserer Wirtschaft eingesetzten Rohstoffe sind Recycling-Rohstoffe. Dabei entlastet jede Tonne Primärrohstoffe, die wir nicht einsetzen, unsere Umwelt. Wir sparen Energie, vermindern CO2-Emissionen und schonen natürliche Rohstoffquellen. Wenn wir es schaffen, den aktuellen Wert von 14% zu verdreifachen, spart die Kreislaufwirtschaft genauso viele CO2-Emissionen ein wie die gesamte Branche der erneuerbaren Energien.
Bundesweit sind rund 280.000 Personen in etwa 10.000 Unternehmen damit beschäftigt, Abfälle zu sammeln, zu sortieren und wiederzuverwerten. Bei einem Branchenumsatz von 70 Milliarden Euro pro Jahr. Dass das Wertstoffgeschäft floriert, ist unter anderem auf die Verpackungsverordnung von 1991 zurückzuführen. Sie beendete das Monopol der kommunalen Abfallentsorgung mit ihren grauen Mülltonnen. Hinzu kam ein zweiter Ansatz, der den wachsenden Müllbergen Herr werden sollte. Die Idee dahinter:
Um die Deponien zu entlasten, müssten die Inverkehrbringer von Verpackungen entweder selber entsorgen oder sie beauftragen einen Dritten. Und dann hat man das Wort dual daneben geschaffen. Nur für das Thema Verpackungen, die in Haushalten oder haushaltsähnlichen Strukturen anfallen, dass die nicht über die Müllgebühren finanziert werden und organisiert werden, sondern von den inzwischen dualen Systemen, die in einer privatwirtschaftlichen Struktur, auch wettbewerblichen Struktur, nur die Entsorgung von Verpackungen organisieren aus dem haushaltsnahen Bereich.
Das erste damals durch Lebensmittel- und Verpackungsbranche installierte duale System existiert noch heute, der grüne Punkt. Das gleichnamige Piktogramm signalisiert Verbrauchern, dass die Verpackungen nicht in die graue Restmülltonne gehören, sondern in gelbe Wertstoffbehälter. 2003 bekam der grüne Punkt erstmals Konkurrenz. Zunächst ausschließlich in Hessen, wo ein Mitbewerber ein zweites duales System installierte. Inzwischen ist ihre Zahl bundesweit auf rund ein Dutzend gestiegen. Firmen wie Reclay Holding, Veolia oder Zentec sind zwar weitgehend unbekannt, doch sie haben den Markt gründlich verändert. Denn jetzt müssen Unternehmen, die Verpackungen in Umlauf bringen, den Müll nicht zwangsläufig durch den grünen Punkt einsammeln lassen.
Die sagen, wir haben x Millionen Verpackungen, die wir in Verkehr bringen. Und dann fragen die dualen Systeme, was kostet es bei dir, die Entsorgung zu organisieren, dass ich nachweisen kann, meine Verpackungen werden gemäß Verpackungsgesetz entsorgt. Und da läuft ein Wettbewerb. Und dafür organisiert dieses duale System die Entsorgung und weist dem Inverkehrbringer nach, dass deine Verpackungen entsorgt sind.
Wer den Müll letztlich entsorgt, erfahren Verbraucher seit 2009 nicht mehr. Seitdem ist die Kennzeichnungspflicht aufgehoben. Das heißt, selbst wenn der aufgedruckte grüne Punkt fehlt, darf die Verpackung in die gelbe Tonne oder den gelben Sack, unabhängig davon, welches duale System vor Ort den Müll abholt. Der bekannte einstige Monopolist hat nach 3 Jahrzehnten seine Dominanz auf dem Abfallmarkt verloren. Marktführer beim Einsammeln und Sortieren der Wertstoffe ist seitdem die Firma Belland Vision mit Sitz im fränkischen Pegnitz. Bei ihr handelt es sich um eine Tochter des französischen Entsorgungskonzerns Suez. Die verschiedenen dualen Systeme erhalten die Gebühren für das Leeren der gelben Tonne direkt von den Herstellern und den Händlern, die Verpackungen in Umlauf bringen. Woran viele Verbraucher nicht denken? Die Unternehmen holen sich das Geld wieder durch eine Art zweite Müllgebühr.
Die Finanzierung der Verpackungsentsorgung erfolgt im Grunde genommen an der Kasse des Supermarktes. Also das ist im Kaufpreis integriert. Also der Kunde weiß nicht, was die Entsorgung von Verpackungen kostet.
Das ganze System unserer Verpackungsentsorgung ist ganz schön kompliziert in Deutschland.
Henning Krumrei, Leiter Politik und Kommunikation der Berliner Alba Group. Das weltweit aktive Recyclingunternehmen beschäftigt über 8000 Mitarbeiter. Mit seinen beiden Marken Alba und Interzero erwirtschaftet der Konzern eigenen Angaben zufolge pro Jahr einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Damit liegt die Alba Group bundesweit auf Platz 2 hinter der Remondis SE und Co. KG aus dem nordrhein-westfälischen Lünen. Wie alle anderen Entsorger in Deutschland müssen sich auch Alba und Remondis immer wieder aufs Neue darum bewerben, in bestimmten Regionen Wertstoffe aus dem Hausmüll einsammeln zu dürfen.
Wir kriegen als Entsorger gesagt, was wir abzuholen haben, wo wir das abzuholen haben und wie oft wir das abzuholen haben. Dann geht das duale System hin und sagt den Entsorgern, ihr bewerbt euch um den Auftrag, gebt mal ein Angebot ab, ihr müsst 35.000 Tonnen im Bezirk Berlin-Tiergarten abholen. Was kostet das? Und darüber gibt jeder Entsorger sein Angebot ab und einer, im Zweifelsfall eben der günstigste oder der aus der Kombination günstig und gut und zuverlässig das anbieten und leisten kann, der bekommt den Zuschlag.
Manche Firmen sammeln und sortieren den Hausmüll lediglich und geben die einzelnen Wertstoffe an das duale System ab. Das wiederum sorgt dann für die Weiterverwertung des Mülls. Andere Entsorger, wie zum Beispiel Remondis oder Alba, übernehmen das Verwerten gleich selbst und verdienen damit zusätzliches Geld.
Der Glasmarkt ist eigentlich im Moment der einfachste, den es im Bereich der Recyclingwirtschaft gibt. Das ist ganz einfach erklärt. Erstens wird sehr gut gesammelt und sehr gut getrennt. Ungefähr 90% des Glases, beispielsweise Glasflaschen für Getränke, werden wieder gesammelt und recycelt. Glas kann man unendlich oft wieder einschmelzen und wieder neue Produkte daraus machen. Und die Nachfrage ist auch relativ konstant, denn egal ob Krise oder Nicht-Krise, die Leute brauchen immer Getränke, also müssen auch immer Getränke abgefüllt werden. Und für das Glasrecycling ist es nur wiederum völlig egal, ob da Saft reingefüllt wird oder Milch oder Bier oder Wein. Altglas ist Altglas.
Der Markt für die verschiedenen Wertstoffe ist mitunter starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Denn das Geschäft mit dem Müll ist längst ein globales. Beim Altpapier zum Beispiel gingen die Preise Anfang 2020 deutlich nach unten. Statt bis zu 150 Euro pro Tonne erhielten Entsorgungsunternehmen plötzlich nur noch rund die Hälfte. Grund dafür war ein Einführstopp der chinesischen Regierung. Zuvor hatten Unternehmen aus ganz Europa jährlich rund 8 Millionen Tonnen Altpapier ins Reich der Mitte exportiert. Seitdem das chinesische Embargo in Kraft getreten ist, fällt dieser Absatzmarkt weg. Jetzt bieten zunehmend auch Entsorger etwa aus Polen oder den Niederlanden ihr Altpapier in Deutschland an und drücken dadurch die Preise weiter nach unten. Dies wiederum könnte dazu führen, dass deutsche Entsorger ihre Gebühren für das Einsammeln des Papiermülls in absehbarer Zeit erhöhen. Die Zeche würden letztlich die Verbraucher zahlen. Andere und zugleich noch viel größere Probleme gibt es beim Verwerten von Kunststoffabfällen.
Steht zwar meistens drauf, der grüne Punkt und so weiter, recycelbar, aber wenn es eine Mischung ist aus verschiedenen Plastiksorten, dann können sie es nicht recyceln oder nur unter sehr, sehr hohem Aufwand und den Aufwand macht sich niemand.
Manfred Santen, Chemieexperte bei Greenpeace Deutschland.
Wir haben ja ein sehr gutes Trenn- und Sammelsystem, die gelben Tonnen und die gelben Säcke. Das funktioniert ganz gut. Allerdings glaubt man ja immer, dass das, was wir da feinsäuberlich verpacken oder in die gelbe Tonne geben, recycelt wird. Das stimmt aber nicht. Es sind gerade mal 50%, die wirklich recycelt werden. Der Rest wird entweder verbrannt oder exportiert.
Im Unterschied zu Glas und Papier ist das Aufbereiten des Plastikmülls sehr kompliziert. Denn mit dem Einsammeln und Reinigen der oft stark verschmutzten Kunststoffabfälle allein ist es selten getan. Oft sind in einer einzigen Plastikverpackung viele verschiedene Kunststoffsorten enthalten. Sie alle müssen mühsam getrennt werden. Denn nur aus sortenreinen Kunststoffen lassen sich wieder höherwertige Produkte herstellen, wie zum Beispiel neue Lebensmittelverpackungen. Oft ist das zu teuer. Darum wandert von den rund 50% recycelbaren Plastikabfällen ein Großteil in die Müllverbrennung. Dort wird der Müll in Wärme oder Strom umgewandelt. Zugleich entstehen aber auch Treibhausgase wie Kohlendioxid. Was dann noch übrig bleibt, wird exportiert.
Wir exportieren 15-18% unserer Plastikabfälle ins Ausland. Wir haben zum Beispiel früher ganz viel nach China exportiert, weil China einen sehr großen Hunger an Rohstoff hat. Also alles recycelt, was nur irgendwie zu recyceln geht, weil einfach die Plastikindustrie dort so dermaßen konzentriert ist, dass sie auch wirklich versuchen, alles zu verwerten, was sie bekommen können. China hat dann irgendwann gesagt, sie wollen diese Abfälle, die sich schwer recyceln lassen oder die verschmutzt sind, nicht mehr haben.
Nicht nur der teure Aufbereitungsprozess macht das Plastikrecycling für die Entsorger unattraktiv. Auch der derzeit niedrige Ölpreis spielt eine Rolle. So ist es deutlich günstiger, neue Plastikprodukte aus Erdöl herzustellen und nicht etwa aus Kunststoffrezyklat. Die hohen Kosten für das Recycling führen zudem dazu, dass sich auf dem Markt der Sekundärrohstoffe schwarze Schafe tummeln.
Auf illegalen Deponien in Brandenburg rotten nach meinen Recherchen mindestens 5 Millionen Tonnen vor sich hin. Nicht nur Plastikmüll, auch andere Abfälle.
Der Journalist Michael Billig aus Leipzig betreibt den Internetblog müllrausch.de. In seinem Buch Schwarz-Rot-Müll beschreibt Billig detailliert die dunkle Seite des Wertstoffhandels. Sein Fazit: Im deutschen Kreislaufwirtschaftssystem läuft nicht alles so rund, wie es die Branche nach außen oft darstellt.
Also ich war im Februar auf einem illegalen Abfalllager in Brandenburg. Da türmen sich 60.000 Tonnen Müll auf. Und das meiste, was ich da gesehen habe, war Plastikmüll. Und da liegt eben Plastikmüll aus Haushalten, Plastikmüll von Baustellen, Plastikmüll aus der Landwirtschaft und aus Krankenhäusern. Das sind auf jeden Fall auch Verpackungsabfälle, liegen da herum, die man eben aus der gelben Tonne, aus dem eigenen Konsumverhalten, aus dem Verbrauch kennt. Ob es jetzt Pflege- oder Kosmetikprodukte sind, Verpackungen von Lebensmitteln oder ähnliche Sachen. Also das ist eine Abfallart, die für kriminelle Geschäfte von Mülldealern prädestiniert ist.
Michael Billig zufolge locken unseriöse Entsorgungsfirmen ihre Kunden mit Dumpingpreisen an. Sie versprechen, den Müll fachgerecht zu verwerten, ihn also zu recyceln, zu verbrennen oder legal zu exportieren. In Wirklichkeit aber, so Billig, landeten die Abfälle oft einfach in Wäldern oder auf Wiesen. Und die Wahrscheinlichkeit, dabei erwischt zu werden, sei gering.
Die Verfolgung von Abfallwirtschaftskriminalität genießt einfach eine sehr geringe Priorität. Das zieht sich durch alle Ebenen. Umweltbehörden, die Entsorgungsbranche kontrollieren und Vergehen zur Anzeige bringen sollten, mangelt es nach meinen Recherchen nicht nur an Personal, sondern auch an einem gewissen Ermittlungseifer. Und viele Verfahren werden deshalb eingestellt. Und wenn es mal zu einer Anklage kommt, dann kann es Jahre dauern, ehe verhandelt wird.
Mit dem 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetz will die Bundesregierung die Entsorgungsfirmen verstärkt in die Pflicht nehmen. So sollen die Quoten beim Kunststoffrecycling von derzeit rund 50% bis zum Jahr 2022 stufenweise auf 63% steigen. Ein ehrgeiziges Ziel, so Manfred Sanden von Greenpeace.
Die Recyclingquoten zu erhöhen, kann vernünftigerweise oder sinnvollerweise eigentlich nur so erreicht werden, dass man Materialien nutzt, die auch wirklich recycelbar sind. Und auf dem Gebiet haben wir noch hohen Nachholbedarf. Das heißt, es fängt wirklich an der Entwicklung des Produktes an, dass man sich Gedanken darüber macht, welches Material nutzen wir und was bedeutet das nach Ende der Nutzungsdauer, wie kann dieses Material weitergenutzt werden. Unserer Meinung nach fehlen da noch wirtschaftliche Anreize, aber auch Regularien, Direktiven, die dieses Design, dieses nachhaltige Design deutlich mehr fördern oder auch vorschreiben.
Beim Kölner Unternehmen Mobilebox hat man die Idee eines Wertstoffkreislaufs weitergedacht. Denn nicht alle der 100.000 ausrangierten Smartphones, die hier pro Jahr zunächst in Kisten landen, wandern automatisch auf den Elektroschrott. Stattdessen versuchen die Mitarbeiter, so viele der Althandys wie möglich wieder aufzuarbeiten. Bei 10-20% funktioniert das. Die general überholten und voll funktionsfähigen Mobiltelefone werden dann über den firmeneigenen Internetshop verkauft.
Wir haben am Anfang festgestellt, dass es in Deutschland keine zufriedenstellende Abgabemöglichkeit für gebrauchte Mobiltelefone gibt.
Erik Schumacher, einer der beiden Mobilebox-Firmengründer.
Damals, 2012, gab es nur die Wertstoffhöfe als Abgabemöglichkeit. und die Mobilfunkshops. Wir haben uns aber dabei gedacht, dass der Orthonormalverbraucher diesen Weg nicht immer auf sich nehmen möchte, sondern sich auch eine Lösung zum Beispiel im Supermarkt wünschen würde, wo er dann sein Handy sehr bequem abgeben kann. Und so ist die Idee zur Mobilebox entstanden.
2012, im Jahr der Firmengründung, meldete der Telekommunikationsbranchenverband Bitkom, 72 Millionen Althandys schlummern hierzulande ungenutzt in Schubladen und Schränken. Inzwischen hat sich diese Zahl fast verdreifacht. Die 100.000 Handys, die Mobilebox pro Jahr aus ganz Deutschland zusammenträgt, sind insofern nur die Spitze eines riesigen Eis bzw. Rohstoffberges.
Es war uns von Anfang an bewusst, dass es daher natürlich sehr sinnvoll ist, diese umweltgerecht zu entsorgen, einfach um die Rohstoffe effizienter zu nutzen. Das war definitiv ein Antrieb dabei.
Schumacher kooperiert dabei mit der Deutschen Umwelthilfe, DUH. Der Slogan der gemeinsamen Sammelinitiative lautet Handys für die Umwelt. Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft bei der DUH.
Man kann sagen, dass pro Handy je nach Modell durchschnittlich 9 Gramm Kupfer, 150 Milligramm Silber und 25 Milligramm Gold zurückgewonnen werden. Das sind in der Gesamtheit dann schon signifikante Mengen. Sie haben natürlich auch noch Eisen, Aluminium mit dabei und in geringen Mengen Platin und Palladium, was standardmäßig zurückgewonnen wird. Und das sind Rohstoffe, dafür müssen Sie tonnenweise Erz abbauen. Und deshalb lohnt sich das absolut, alte, nicht mehr gebrauchsfähige Handys zu recyceln. Und da sind über die Jahre mit Sicherheit etliche Tonnen zurückgekommen an wertvollen Metallen.
Rund 80% der eingesammelten Althandys verkauft Mobilebox an professionelle Entsorgungsfirmen. Sie recyceln oder verwerten Metalle und andere Rohstoffe wie Glas oder Plastik. Viel Geld lasse sich auf diese Weise nicht verdienen. Deutlich lukrativer sei da schon das Geschäft mit dem Verkauf der wiederaufbereiteten Mobiltelefone.
Das ist eine Triple-Win-Situation. Sowohl für die Umwelt ist es besser, Handys wiederzuverwenden und sie erst zu einem späteren Zeitpunkt zu recyceln. Dann ist es natürlich für denjenigen, der sie wieder aufbereitet, eine Win-Situation, weil sich damit natürlich auch eher Geld verdienen lässt, weil darum geht es am Ende auch. Und dann hat der Kunde natürlich einen Riesenvorteil. Das ist bei mir selber auch so. Ich habe selber auch privaten Smartphone, was wieder aufbereitet wurde. Und über den Daumen gepeilt kann man sagen, dass diese sehr hochwertigen Geräte, die in die Wiederverwendung gebracht werden, 50% günstiger eingekauft werden können von den Kunden als die Neuware.
Seit 2019 müssen laut Gesetz 65% aller verkauften Elektro- und Elektronikgeräte gesammelt und verwertet werden. Deutschland verfehlt das von der EU vorgegebene Ziel aber deutlich. Um die Quote zu erreichen, wird derzeit erneut das Elektrogesetz überarbeitet. Die Deutsche Umwelthilfe fordert etwa, dass auch Discounter und kleinere Geschäfte Altgeräte zurücknehmen müssen. Der Handel lehnt das ab. Er setzt darauf, Verbraucher besser über Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Eine Idee, die der Geschäftsführer der Entsorgungsfirma Elektrocycling, Guido Sellin, unterstützt.
Ich würde mir wünschen, dass die Leute bewusster mit den Abfällen umgehen, sie bewusster in die richtigen Recyclingwege bringen, wie zum Beispiel die Elektroaltgeräte nicht, wenn sie in die graue Tonne passen, in die graue Tonne tun. Da verlieren wir Rohstoffe mit, da verschmutzen wir vielleicht die Umwelt mehr als wir wollen, weil da Gefahrstoffe drin sind, die in der grauen Tonne nicht zu suchen haben und im Elektroaltgeräte-Recycling richtig behandelt würden.
Besseres Recycling gegen die Berge von Elektroschrott einer Wegwerfgesellschaft? Ausgerechnet der Mann, der mit dieser Art Müll sein Geld verdient, sagt: Das allein werde das Problem nicht lösen.
Dass man sich als Bürger vielleicht auch bewusst macht, ich meine, wir leben von den Elektroaltgeräten, das ein oder andere Gerät vielleicht länger zu benutzen und nicht das nächst Schönere gleich zu nehmen. Das schadet der Umwelt, verbraucht Ressourcen, auch wenn es gegenläufig von meinem Geschäft ist, aber wir können da eine Menge tun und dann haben wir als Unternehmen immer noch genug zu tun.
Ein weitaus größeres Potenzial als beim Elektroschrott schlummert beim Wiederverwerten von Verpackungen. Davon fallen jährlich in Deutschland fast 19 Millionen Tonnen an. Die Recyclingquoten schwankten hier zuletzt von 25% bei Holzverpackungen, über 50% bei Kunststoffen bis hin zu jeweils knapp 90% bei Papier, Pappe und Glas. Analog zum Elektroschrott hat die EU auch für den Verpackungsmüll inzwischen Recyclingquoten vorgegeben. Für Plastikverpackungen zum Beispiel 63%. Manfred Santen von Greenpeace sieht darin kaum mehr als einen ersten Schritt.
Das ist aber im Grunde genommen eher so als Ansporn zu sehen für die Industrie. Es gibt wenig wirklich schmerzhafte Sanktionen, falls diese Quote nicht erreicht wird. Klar gibt es dann von der EU eine Abmahnung und auch unsere Umweltministerin setzt alles daran, dass diese Recyclingquoten erreicht werden. Aber ob es da wirklich Mittel gibt, die Industrie dazu zu zwingen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Henning Krumrei vom Berliner Entsorger Alba spielt den Ball zurück in Richtung der Konsumenten. Die Recyclingquote lasse sich letztlich nur erfüllen, wenn Verbraucher besser darauf achten, was sie in die gelbe Tonne werfen oder in den gelben Sack stecken. Denn manche Abfälle lassen sich selbst bei aufwendigster Aufarbeitung schlicht nicht recyceln, wie zum Beispiel gebrauchte Babywindeln.
Die wird gerne in die gelbe Tonne geworfen. Als jemand aus der Branche versteht man es nicht. Aber wahrscheinlich ist es so, dass sich die Leute sagen, naja, an sich sind es doch prima Werkstoffe, da habe ich dieses Zellulose-saugende Material, das kann man wieder aufarbeiten, das sind ja Zellulosefasern, theoretisch richtig, möchte man aber bei einer Windel dann lieber nicht. Und außenrum ist ja eine Plastikhülle, Kunststoff kann man auch wieder aufarbeiten, muss doch auch gehen. Wie gesagt, theoretisch stimmt's, aber gebrauchte Windeln bitte nicht. Das heißt also, die Hälfte dessen, was am Ende dann doch verbrannt wird, ist einfach Müll, der da gar nicht reingehört, den man eigentlich in die graue Tonne schmeißen müsste.
Besser trennen, mehr recyceln, bewusster einkaufen. Deutschland sieht sich gerne als Vorreiter bei der Nachhaltigkeit. Doch die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Die Menge an Verpackungsmüll ist auf Rekordniveau gestiegen. Rechnerisch produziert jeder Deutsche pro Jahr mehr als 220 Kilogramm. Neben dem Onlinehandel liegt das an kleineren Verpackungen im Supermarkt und dem Trend zum Essen und Trinken to go. Vermeiden ist die umweltverträglichste Variante gegen Müllberge. Doch auch beim Wertstoffrecycling gibt es noch viel zu tun.
Richtig geschafft haben wir es alle zusammen, wenn wir einen richtigen Imagewandel geschafft haben. Wenn es also schick ist und ein Werbevorteil, wenn man Recyclingmaterial verwendet. Also meine Idealvorstellung, wenn Porsche irgendwann mal sagt, dieses Armaturenbrett im tollen 911er, das war mal in der gelben Tonne. Und wir haben ein Armaturenbrett für einen Supersportwagen draus gemacht. Wenn wir so weit sind, dann haben wir das Projekt Kreislaufwirtschaft richtig zum Erfolg geführt.
Das Millionengeschäft, wie sich mit Wertstoffrecycling Geld verdienen lässt. Das war ein Feature von Christian Blees, gesprochen von Bettina Kurt. Die Regie führte Stefanie Lasay, verantwortlich für Ton und Technik war Christiane Neumann. Und die Redaktion hatte Martin Meyer.